Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, was macht ein Bild zu einem Bild? Braucht Fotografie im Zeitalter von künstlicher Intelligenz überhaupt noch eine Kamera? Und wie verändern technische Bilder unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Ausstellung Schattenbilder und Techno-Imagination des Medienkünstlers Professor Achim Monet, die noch bis zum 2. August in der neuen Galerie Gladbeck zu sehen ist. Ja, und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fotografie Neu Denken, der Podcast live vor Ort. Heute aus der neuen Galerie Gladbeck. Ich war für euch vor Ort und durfte ein spannendes Gespräch mit der Kuratorin Dr. Sabine Maria Schmidt und dem Künstler Achim Monet direkt in der Ausstellung vor Ort in Gladbeck aufzeichnen. Danke noch einmal für die Erlaubnis, liebe Sabine und lieber Achim. Herzlich willkommen also bei Fotografie Neu Denken, der Podcast live vor Ort in Gladbeck. Für diese Ausgabe führte mich der Weg in die neue Galerie in Gladbeck. Dort zeigt Professor Achim Monet noch bis zum 2. August 2026 eine Ausstellung, die weit über klassische Fotografie hinausgeht. Seine Arbeiten entstehen häufig ohne Kamera, mit Licht, Scannern, Fotogrammen, digitalen Verfahren und künstlicher Intelligenz. Sie laden dazu ein, den Begriff des Bildes neu zu denken und werfen Fragen auf, die aktueller kaum sein könnten. Am 1.7. gab es vor Ort ein ausführliches Gespräch zwischen Sabine Maria Schmidt, der Leiterin der neuen Galerie Gladbeck, und Kuratorin der Ausstellung sowie Professor Achim Monet, das ich jetzt im Anschluss präsentieren darf. Den Artist Talk und das anschließende Gespräch zwischen mir und Achim dauerte etwas mehr als 90 Minuten und umfasste viele spannende Aspekte. Darum habe ich daraus drei zusammenhängende Episoden gemacht. Bevor wir aber in den Artist Talk zwischen Sabine und Achim einsteigen, möchte ich die beiden Gesprächspartner kurz vorstellen. Und zwar Dr. Sabine Maria Schmidt ist Kunsthistorikerin, Kuratorin, Autorin und Kunstkritikerin. Seit September 2025 leitet sie die neue Galerie in Gladbeck. Zuvor war sie unter anderem an der Kunsthalle Bremen, am Wilhelm-Lehmbruck-Museum in Duisburg, am Museum Folkwang in Essen sowie an deren Kunstsammlungen in Chemnitz tätig. Seit vielen Jahren veröffentlicht sie Beiträge zur zeitgenössischen Kunst und kuratiert Ausstellungen, die sich mit aktuellen und gesellschaftlichen und künstlerischen Fragestellungen auseinandersetzen. Herr Achim Monet ist Fotograf, Medienkünstler und Professor für dokumentarische Fotografie und transmediales Publizieren an der FH in Dortmund. Er studierte an der Folkwang-Universität der Künste in Essen und an der KHM in Köln. Seit mehr als drei Jahrzehnten beschäftigt er sich mit den Möglichkeiten fotografischer und technischer Bildproduktion. Seine Arbeiten verbinden Fotografie, Video, Virtual Reality, Klangkunst und künstliche Intelligenz zu vielschichtigen Installationen und wurden in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen präsentiert. Im Mittelpunkt seines Schaffens, kann man sagen, steht die Frage, wie technische Bilder entstehen, wie sie unsere Wahrnehmung beeinflussen und welche Rolle sie in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft spielen. Ja, in dem Gespräch geht es unter anderem auch um die Idee hinter der Ausstellung, um den Begriff der Techno-Imagination und um die Frage, warum technische Bilder heute längst mehr sind als bloße Abbildung der Wirklichkeit. Ich wünsche euch viel Freude bei Fotografie Neudenken, der Podcast live vor Ort in Gladbeck, Teil 1. Begleitet mich jetzt in die neue Galerie Gladbeck zu einem spannenden Gespräch zwischen Sabine Maria Schmidt und Achim Monet.
Gut, ja, dann würde ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen heute Abend in der neuen Galerie Gladbeck zur Ausstellung von Achim Monet mit dem Titel Schattenbilder und Techno-Imagination, ein Begriff, über den wir später noch sprechen werden und der so eine Art theoretische, konzeptuelle Inspiration oder Folie auch für einen Teil des künstlerischen Werks von Achim Monet ist. Ich freue mich ziemlich, weil wir hier einen Schatz etwas ausgraben konnten. Achim Monet ist ja ein international bekannter Medienkünstler, der in sehr, sehr vielen Bereichen aktiv ist und sehr ungewöhnliche Projekte entwickelt hat, aber in so klassischen Ausstellungskonzepten vielleicht noch gar nicht genug präsent ist und wirklich auch ein großes Werk oder Oeuvre hat, das bislang noch nicht ausgestellt hat. So sehen Sie hier eine ganze Menge Arbeiten, die zwar schon an der einen oder anderen Stelle mal aufgetaucht sind, aber viele Dinge, die jetzt für die Ausstellung wirklich hervorgegraben sind, viele Dinge, die auch wieder zurückgeschickt wurden, weil es nicht nur darum ging, das Ausstellungsthema sehr konzise durchzuarbeiten, sondern auch etwas, was man sonst im fotografischen Kontext vielleicht gar nicht ganz so berücksichtigen muss. Man hat eine exzeptionelle Architektur in Gladbeck, gegen die man nicht oder mit der man nicht, die man nicht ignorieren kann, sagen wir es mal so. Man muss mit der Architektur arbeiten. Es ist eine Architektur, die eigentlich für alle Genres funktioniert. Wir sind hier in einem großen Halle mit verschalter Betonarchitektur, schrägen Wänden, leichten Kurvaturen in den Fassaden, wo breite Fotografien dann irgendwann anecken oder Luftschächte bilden könnten. Ohne rechte Winkel. Und wir sind im zweiten Teil in einem historischen Lesesaal mit Glasfenstern und figurativen Mustern, wie man sie aus den vielen, vielen Kirchen des Ruhrgebiets kennt, die ja in diesem Jahr auch besonderes Thema der Manifeste im Ruhrgebiet sind. Das waren so die grundlegenden Auseinandersetzungen. Und dann natürlich, vielleicht frage ich Achim nochmal im Vorfeld, wir hatten ja einen sehr intensiven Prozess der Werkauswahl und auch der Werkabwahl, muss man sagen, weil wir ganz viele Werke auch wieder leider erstmal nicht ausstellen konnten. Kannst du vielleicht dazu noch mal kurz etwas sagen?
Ja, das hat sich ja so entwickelt während des Prozesses. Der war ja auch, finde ich, sehr fruchtvoll. Ich würde sagen, ja, es ist höchstens 50% eigentlich, ne, ungefähr, was noch mal mitgebracht war. Ich glaube, das ist dann eben auch das Interessante, wenn man an so einem Ort ist, man kann alles simulieren, wir haben in 3D simuliert und so weiter, aber wenn man dann an so einem Ort ist, spielt er eben doch noch eine große Rolle, der berühmte Genius Loki, ne? Und ich glaube, währenddessen, als wir anfingen, Sachen aufzuhängen, hat sich eben auch noch mal sehr, sehr viel geklärt. Und du hattest deine Ideen, ich hatte meine Ideen, ne? Und ich finde, letztendlich ist es aber sehr schön gelungen. Und ich glaube, was so uns beiden sehr wichtig war, ist, dass man, dass es konzeptuell sehr sauber bleibt, ne? Und deshalb sind auch viele Sachen wieder rausgegangen und andere kriegen dadurch natürlich mehr Betonung. Ja, das war eben dieses Zusammenfassen hier, dass wir eigentlich hier überall ausnahmslos kameralose Arbeiten haben, die entweder als Fotogramm sind, beziehungsweise als Scan. Das verbindet alle hier oder noch diese Arbeit hier mit dem Projektor eben auch, wo quasi die Pflanzen nur in die kleinen Gläschen gemacht sind, der Diarahmen, und das sozusagen den Zusammenschluss gibt, diese alle Arbeiten.
Vielleicht kann ich das noch mal einmal erläutern für die, die die Ausstellung noch nicht gesehen haben oder nicht sehen können. Wir haben ja ein Parcours von Werken, die so um 1998 oder früher sogar beginnen. 92 sogar erste Arbeiten und sehr experimentell mit den damals neueren Technologien umgehen. Das ist der berühmte Fotokopierer, auf den jeder mal irgendwas von seinem Körper so draufgelegt hat oder seine Hand abgedrückt hat. Hier gibt es ein Ganzkörperporträt des Künstlers als zum Tode gestürzten. Das sieht aus wie eine Fotokopie, aber so hat man sich doch gar nicht auf einen Fotokopierer legen können. Das ist doch keine Fotokopie, oder?
Ja, es ist gescannt, aber im Grunde hätte man es mit dem Kopierer genauso gut machen können. Das wäre eigentlich kein Unterschied gewesen. Aber die Idee war eben, die einzelnen Fotografien dann wieder zu einem Körper zusammenzusetzen. Eigentlich auch genau das, was passiert. Man hat einen Körper, er wird sozusagen apparativ auseinandergelegt und wieder zusammengesetzt zu einem Bild. Und jetzt besteht quasi dieses Bild aus den Einzelteilen.
Und das Ganze liegt hinter einer Scheibe, oder besser gesagt, es ist noch nicht mal richtig fixiert. Diese ephemere Produktion dieser Arbeiten, weil damals Kopiekunst, es gibt einen Kollegen hier, das Museum für Fotokopie in Mülheim, der die alten Geräte gesammelt hat und auch einige Kunstwerke, aber Kopiekunst ist eigentlich damals ja, das war eigentlich überhaupt gar keine Kunst. Also, und dass das irgendwie im fotografischen Diskurs so zu sehen sei, das war in der Zeit eigentlich auch überhaupt noch nicht so gesehen, richtig? Ja. Und würdest du denn sagen, also du sagst, das hätte man auch mit dem anderen machen können. Gibt es für dich da keinen wirklichen Unterschied zwischen Fotokopierer und Scannen?
Also die Technik ist schon noch ein bisschen anders. Also insofern, dass die Scans ja wirklich so digital aufnehmen, eigentlich auch wie eine digitale Kamera, während also die Kopierer, das ist nochmal eine ganz andere Technik, weil es gibt die aufgeladenen Platten, die da sozusagen, aber letztendlich von dem, wie es nachher rauskommt, ist eine sehr große Ähnlichkeit. Und wenn du von der Scheibe sprichst, die symbolisiert natürlich eigentlich das, was wir hier eben auch in anderen Arbeiten sehen, dass wir sozusagen einen bestimmten Bereich hat, der apparativ abgetastet wird und eben nicht abfotografiert, also nicht keine zentralperspektivische Darstellung, sondern wirklich, das kann man sich wie beim Fernsehmonitor vorstellen, das wird Linie für Linie abgetastet und bildet dann das Bild.
Es gibt noch zwei figurative Aufnahmen in diesem Raum. Vielleicht können wir auf die auch noch mal eingehen. Nämlich ein ganz großes, fast ganz körperartiges Bild. Das sieht fast ein bisschen pathetisch aus. Also es ist so angeleuchtet in der Mitte, ein weißer, strahlender Körper. So ein bisschen expressiv, abstrakt, wenn man das aus der Malerei denken würde. Und es gibt noch ein anderes menschlichen Körper, da komme ich gleich drauf. Also zwei helle Körper auf dunklem Grund. Was hat das auf sich mit diesem großen Tuch, was an der Wand hängt, sehr gut übrigens auf diesem Beton wirkt und auf so einer Leinwand gesetzt ist?
Ja, das ist eine Referenz an das berühmte Turiner Grabtuch, was ja eine Darstellung von Christi darstellen soll. Und letztendlich ist es ähnlich gemacht. Es ist nämlich ein Lein und das Lein ist quasi bemalt oder schlecht grundiert, könnte man sagen, sehr grob grundiert und dann mit einer lichtempfindlichen Emulsion, also dasselbe, was Fotopapier auch macht, bestrichen und dann habe ich mich quasi da draufgelegt und diesen Abdruck gemacht. Und meine Idee war eben eine Referenz, weil es gibt auch Theorien darüber, dass das Turiner Grabtuch von Leonardo da Vinci gemacht sein könnte. Es kommt zeitlich hin. Er hatte ja auch die wissenschaftlichen Mittel dazu. Er war sehr gut in Optik. Er kannte schon das Prinzip der Kamera Obscura, des Fotogramms und so weiter. Und das ist für mich, es könnte sein, dass die Fotografiegeschichte auch 300 Jahre früher, als sie wirklich dann von Niepce erfunden war. Und das war die Grundidee für diese Arbeit. Aber es gibt eben auch so, was mich interessiert hat, dieses Experiment zwischen Malerei, zwischen Fotografie, zwischen Abdruck und Material. Weil im Grunde ist es ja, das Grabtuch Christi weiß man ja auch nicht, es soll ja ein Schweißabdruck sein, ne, wo der Leichnam drin gelegen hat. Und das ist im Grunde auch etwas, wenn wir später nochmal über die Fotogramme sprechen, was normalerweise bei Fotogrammen das Interessante ist, weil das Motiv und der Körper haben sich berührt.
Und das, also nochmal aus kunsthistorischer Perspektive, ist natürlich das Schweißtuch der Veronika noch etwas anderes als das Grabtuch aus Turin. Und da gibt es ja auch andere Untersuchungen, dass das eben nicht aus der römischen Zeit kommt, aber aus der mittelalterlichen. Die These mit Van Gogh ist, Van Gogh sage ich jetzt schon, Leonardo da Vinci, ist jetzt auch schon mal so eine spritzige These, würde ich jetzt mal sagen. Aber interessant ist natürlich, dass man versucht, den Fotodiskurs da hineinzudenken. Leinwand, das ist jetzt die einzige Arbeit. Hast du das so weiter verfolgt, also so Experimente auf Leinwand zu machen? Ja. Ist das fruchtbar gewesen? Weil man denkt ja Fotografie doch eher immer mit Papier und anderen Materialien.
Ja, ich habe da einiges zu gemacht. Das gibt es auch in Kombination mit Zeichnungen und sogar auch Malerei. Das sehen wir jetzt hier alles nicht, aber mich hat es sehr interessiert, an dieser Schnittstelle zu arbeiten. Ja.
Gut. Die andere Person, die wir hier sehen, das ist eine der kleinsten Arbeiten in diesem Raum und gleichzeitig eine der kraftvollsten, oder vielleicht nicht eine der kleinsten, eine zweite Figuration, und zwar der Körper eines kleinen Babys, auch da sieht man nicht, das ist auf einem Papier, zweiteiligen Papier. In der Mitte ist eine Naht. Ja, es sind zwei Papiere. Und man sieht nicht genau, man kann gar nicht ganz genau erkennen, wie die Figur liegt. Also der obere sieht fast aus, als liegt es auf dem Bauch, der untere fast auf dem Rücken oder wie auch immer. Da ist, das ist sehr fotorealistisch, aber irgendwie auch wieder also verfremdet. Mhm. Ein Baby, was vor einer schwarzen Folie, also es sieht aus, als wäre es auf dem Fotokopierer, geht natürlich nicht, dann wäre es ja auch anders, aber es sieht eben aus, als wäre es auch vielleicht Fotogramm produziert.
Ja, ja, es ist ein Baby, ist meine Tochter, als sie ungefähr 15, 16 Stunden alt ist. Und die ist halt nicht auf den Scanner gelegt, sondern auf Fotopapier, beziehungsweise zwei Fotopapiere, weil so ein Baby kommt ja dann auch unverhofft. Und ich hatte gerade kein größeres Papier da, also musste ich zwei kleine nehmen. Und ja, wenn man sich das jetzt bedenkt, man kann es hier sehr, sehr gut sehen. Sie liegt also auf dem Bauch, auf dem Papier. Und hier sieht man ja teilweise sehr genau, dass so zum Beispiel die Teile wie hier der Zeh und so weiter, die dann weggehen. Ja, dass die, also da, wo es ganz weiß ist, die komplette Berührung mit dem Körper gewesen an dem Papier und alles, was so ein bisschen weg ist. Man sieht hier quasi eigentlich noch fast den Babyspeck, ne? Sozusagen alles, was dann in die Rundung geht. Das heißt, das ist auch das Interessante daran, dass es eigentlich ein zweidimensionales Bild darstellt, aber durch diese Schattenabschwächung sich quasi dann ein fast dreidimensionales Bild ergibt.
Das war ja im Grunde eine frühe Zeit von dir, in der du hauptsächlich mit Fotogrammen gearbeitet hast, kann man sagen. Es gibt viele, viele Experimente noch in dieser Ausstellung. Unter anderem eine Serie der sogenannten sieben Todsünden. Mhm. Das sind auch ganz dicke Bretter, wenn ich das mal so sagen darf. Also großformatige Werke in einer für uns heute etwas auch so richtig robusten Holzrahmung. Ja. Also nicht so schick wie Düsseldorfer Fotoschule, sage ich mal, aber opulent und auch schwer, wie wir bei Mengen gemerkt haben. Eine Serie von Arbeiten, von denen wir zwei exemplarisch hier in der Ausstellung haben. Sehr aufregende Collagen, würde ich von Weitem sagen, aber da komme ich auch nicht mit den klassischen Genrebegriffen durch. Mhm. Ich erkenne einmal von Delacroix ein Zitat aus dem Gemälde Die Freiheit für das Volk an.
Genau.
Und auf der rechten also die Empire State Building und mit so einer Art King Kong-artiger einem Wesen. Was bedeutet das, die sieben Todsünden? Und was hat das mit diesen Collagen auf sich?
Ja, das bezieht sich auf ein Buch von Wilhelm Flusser, was ich gelesen habe. Und Flusser war halt für mich sehr wichtig in der künstlerischen Entwicklung. Das war für mich eine komplette Revolution, ihn zu lesen. Und dieses Buch heißt Die Geschichte des Teufels und wickelt anhand der sieben Todsünden eigentlich die Philosophie und die Entwicklung über die Jahrhunderte, aber eben auch in die Neuzeit. Und es gibt immer wieder diese Bezüge. Und um da vielleicht nochmal zu sagen, wie die gemacht sind, das ist eben auch komplett analog. Und diese Sachen sind sozusagen im Labor entstanden und die sind aber gemalt. Also normalerweise tut man ja ein Fotopapier in den Entwickler und dann wird das ganze Papier entwickelt. Und die sind halt mit dem Pinsel rausgemalt. Und deshalb kann man zum Beispiel von der Körperform hier, von der Frau, die ihren Busen entblößt, sozusagen nur bestimmte Teile sehen. Und während der Belichtung stehe ich aber auch selber in dem Bild drin und halte hier halt diesen Arm da rein und halte diese Pistole an den, der da sozusagen im Bild unten sich die ganze Situation angeht. Also auch hier ist eine sehr, sehr experimentelle Mischung von Fotografie, von Malerei, von Chemigramm, also von chemischen Einwirkungen, die dadurch kommt. Und man kann sich vorstellen, dass es im Grunde wie eine Malerei, aber es muss alles unglaublich schnell gehen, so zwischen 2 und 3, 4 Minuten, weil ab dann fängt das so stark an zu arbeiten, dass alles nur noch schwarz wäre. Und ja, diese, wie man das hier sieht, auch hier zum Beispiel diese Strukturen, die kommen daher, dass dann der Entwickler mit so einer Sprühflasche gemacht wurde. Und hier diese ganzen Schlieren, das kommt eigentlich aus der Unsauberkeit, dass sofort mit dem Entwickler da drauf gearbeitet wurde, aber dann nicht, wie sich das erst in ein Wasserbad, dann in ein Stoppbad und dann in den Fixierer, sondern direkt mit dem Fixierer da drüber. Und das gibt dann halt diese dreckigen Effekte, würde ich sagen, ja, wenn man das so bezeichnen mag, die aber letztendlich natürlich das Bestimmende an dem Bild sind.
Ach, in der Zeit waren das ja irgendwie völlig schräge Bilder, also Ende der 90er sind die, ne? Von 97, 98.
Nee, der ist von 94.
94 schon. Ja. Ich meine, was da in der Zeit, das war ja eigentlich überhaupt nicht üblich, sowas zu machen, oder? Hast du sowas damals irgendwo ausstellen können? Wurde das gezeigt?
Ja, ich habe es
einmal zur Fotoszene. Als Student oder wo hast du
es gezeigt? Nee, ich habe es dann einmal, als ich fertig war, zur Fotoszene in Köln gezeigt. Diese sechs Bilder, weil es die sieben Töne sind sechs Bilder, weil Flusser die auch als sechs zusammengefasst hat. Der Neid und der Geiz, das ist für ihn eine Sünde, die sozusagen in sich kehrt, sich gegenseitig aufhebt. Und deshalb hat er sie auf sechs und das habe ich ihm dann nachgebetet.
Mhm. Aber im Grunde waren das Bilder, die, wollte ich nochmal drauf, also fotoästhetisch oder bildästhetisch auch so ein bisschen nicht so in der Spur waren, würde ich mal sagen. Nee. Oder die wurden ja auch wahrscheinlich nicht unbedingt gleich verkauft und sowieso, weil es in der Zeit noch keinen Markt gab. Und tatsächlich ist das ja noch auch die Zeit vor der digitalen Fotografie letztendlich,
als die wirklich durchgesetzt so langsam anfing.
Bis also ich sag mal 97, 98. Ja, genau. Ich finde das auch nochmal ganz wichtig, immer wieder so ein bisschen den Kontext zu berücksichtigen, wie man, was man in der Zeit noch gesehen hat, wenn die Bilder ausgestellt waren.
Also ich war damals, wenn du davon sprichst, habe ich mich schon ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Ja. Auch teilweise, als diese Arbeiten waren, noch innerhalb des Studios bei den Kommilitonen und so, die einfach alle in der Becherschule waren, in der Dokumentation, im Journalismus und so weiter. Und ich habe mir x-fach anhören müssen, warum ich denn nicht in den damals tobenden Jugoslawienkrieg gehe und da Dokumentation mache und was ich denn damit der Welt beitrage und überhaupt, was das soll. Also auch damals war es schon eine Art von Tabu, mit dem fotografisch-dokumentarischen zu arbeiten. Und alle, die 90er erlebt haben, wissen, wie bestimmend der Dokumentarismus war, der Becherschüler und der Bechers. Also wobei weltweit, nicht nur in Europa.
Ja, wobei es kein journalistischer Dokumentarismus in dem Sinne war, aber eben ein ganz klarer, konzeptuell definierter, auch fotoästhetisch definierter Dokumentarismus vielleicht. Wunderbar, das ist für mich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt auch rüberzubringen, dass hier so eine Art Bildcollage ist. Kunstgeschichte ist dann für dich ab einem bestimmten Punkt weiterhin wichtig oder als Referenzraum? Weil das, was ich halt jetzt ganz faszinierend finde, durch die Entscheidung, keine Kamera zu benutzen, hast du dich ja auch quasi so ein bisschen, das ist ja so, wie man sich entscheidet zu nähen und nicht mit einem Banner durch die Stadt zu gehen. Also wenn ich Fotograf bin, habe ich eine Kamera und mit der Kamera gehe ich durch die Welt und bewege mich und gehe auf die Dinge zu und erfasse sie und fotografiere sie. Ohne Kamera bin ich auf die anderen Geräte natürlich abhängig. Ja. Das heißt, ich muss die Welt ja irgendwie auf diese Bildflächen bringen. Genau. Wie bist du damit umgegangen? Welche Themen oder warum hast du dich für bestimmte Themen entschieden und bestimmte nicht? Welche Art von Welt kann man denn auf so einen Fotokopierer überhaupt bringen?
Ja, das war sozusagen die Erweckung und Offenbarung durch Flusser, der eben gesagt hat, hört mal Leute, eure kreative Fotografie, die ist gar nicht so kreativ, wie ihr meint, sondern der Apparat, mit dem ihr arbeitet, der bestimmt komplett vor, was ihr eigentlich macht. Was der Apparat kann, nur was er kann. Wir haben tollerweise heute einen Flusser-Experten hier mit dabei. Also der Flussers Idee war, dass die Kamera selber schon so weit vorbestimmt ist, dass das, was da rauskommen kann, eigentlich nur bearbeitet werden kann, indem man dagegen arbeitet, mit dem Apparat, gegen den Apparat. Das war seine große, wahrscheinlich wichtigste These, wenn man das zusammenfassen kann. Und das war damals eine komplette Neuheit. Ja, da hat sich niemand, es gab schon viele Theoretiker, Susan Sontag, Roland Barr und so weiter, die sich damit aber keiner hat sich so auf das Apparative. Mhm. Und das war für mich der totale Erweckungspunkt. Deshalb völlige Besinnung auf das Apparative. Was macht das mit den Bildern und inwiefern bildet es wirklich auch den eigentlichen Output.
Es gibt ja die berühmte Philosophie der Fotografie von Flusser, die sich sehr, leichtfüßig lesen lässt oder immer mal zwischendurch. Und egal, wo man das aufschlägt, denkt man, echt, das ist genau so, ist es gerade. Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel Kapitel 7, der Empfang der Fotografie, wo er nochmal beschreibt, heute besitzt quasi jeder eine Kamera und knipst. So wie man schreiben gelernt hat und Texte herstellt. Wer schreiben kann, kann aber auch lesen, aber wer knipsen kann, kann nicht unbedingt Bilder verstehen. Das war ja so ein ganz wichtiger Satz. Mhm. Und dass er natürlich sagt, dass heute die Kameras technologisch sich immer komplexer entwickelt haben, also dass die Geräte, die Apparate auf komplexen wissenschaftlichen und technischen Prinzipien beruhen, aber es sehr einfach ist, sie zu benutzen, sie zum Funktionieren zu bringen, so dass eigentlich heute das, was wir als Knipser nennen, also Leute, die einfach die ganze Zeit irgendwo auf den Auslöser drücken, ohne im Grunde zu wissen, was sie tun. Und das haben wir vielleicht heute mit den digitalen Medien und den Handys noch schlimmer. Und dann schreibt er, das finde ich wahnsinnig klasse, die Kamera verlangt von ihrem Besitzer, von jenem, der dann von ihr besessen ist, weil du eigentlich immer mehr, je mehr du erfolgreich fotografierst, desto mehr willst du machen, immer fortzuknipsen, immer weitere redundante Bilder herzustellen und diese Fotomanie der ewigen Wiederholung des Gleichen oder sehr Ähnlichen führt schließlich zu einem Punkt, von dem ab sich der Knipser ohne Kamera blind fühlt, Drogengewöhnung setzt ein und so weiter und so fort. Ich breche das mal hier ab. Aber es ist natürlich genau das Lebensgefühl, was jetzt viele haben. Und im Grunde arbeitet es, und was ich jetzt auch noch mal ganz witzig finde, dieses Serielle und diese gewisse Wiederholung war natürlich ein wichtiges Konzept der Becherschule für eine Analyse, aber tatsächlich auch wieder anders, nämlich am Motiv. Mhm. Aber dieses Element, also ich habe das in den 90ern für mich noch nicht so erlebt, dass ich immer das Gefühl hatte, die Leute sind schon alle süchtig, aber bis zum gewissen Grad schon. Und dass sich das sehr schnell entwickelte. Für dich war von Anfang an kein Interesse daran, ich meine, du warst doch auch...
Doch.
Du warst doch auch Fotograf, du hattest doch auch eine Kamera und du hast doch bestimmt auch wahnsinnig viel fotografiert trotzdem.
Ja, ich habe da auch schon relativ erfolgreich drin gearbeitet. Ich habe für FAZ-Magazin und andere Magazine gearbeitet, Stern, Globo, weiß ich was alles. Und dann kam eben, wie gesagt, Flusser daher und hat mir da komplett die Augen geöffnet und plötzlich war das nicht mehr interessant. Ja. Mhm. Und das war natürlich auch ein total gewagter Schritt, das zu machen, aber das hat dann für mich funktioniert und das hat sich dann bei mir auch nochmal durch die Auseinandersetzung innerhalb des postgradualen Studiums an der Kunsthochschule für Medien extrem vertieft, weil ich da komplett auf gemachten Boden komme, weil da Leute waren, die sich genau für die Ideen von Flusser schon interessierten und eben überhaupt vorausgesehen haben, was das Apparative mit uns macht. Und heute ist es ja x-fach potenziert, ne, mit dem, was wir haben an Social Media, an Eindringen. Weil heute leben wir ja vielleicht zu 50% online statt im wirklichen, realen Leben. Ne? Und all diese Sachen hat Flusser vorhergesagt, ohne auch nur zu denken. Ich meine, er ist 91 gestorben, ne? Ohne auch nur zu überlegen, wie das alles da war. Es gab kein Netz. Ja, das war gerade so angefangen. Ne? Ja. Also das ist schon sehr, sehr wichtig gewesen.
Und wie ging das dann für dich weiter? Also wir sind jetzt so, sage ich mal, 95, 96, 97, jetzt bahnt sich so an, das erste große Institut für Medienkunst in Karlsruhe ist geplant. Also man ist weg von der Fotografie als Medium, ist jetzt so angetriggert in dem einen oder anderen Museum. Ja. Museum wird als Sammlungskonvolut, unter anderem in Köln sowieso schon immer, aber auch in Essen in bestimmten Sammlungen jetzt wirklich arriviert. Aber jetzt kommt ja schon das nächste, die sogenannte Medienkunst, also wirklich Netzkunst. Medienkunst, Film, Videokunst und alles, was dabei kam. Wie ging das für dich weiter? Spielt die Wand hier oder die Entwicklung dieser Ausstellung auch ein bisschen deinen Werkprozess wieder?
Auf jeden Fall. Und zwar geht, wenn du darauf beziehst, ist es eigentlich diesen absoluten Fokus auf die Apparate. Ja. Und hier haben wir ja den Scanner. Und der Scanner ist eigentlich auch die Arbeit des par excellence wieder Flusser mit den Medien, gegen die Medien, ja, mit dem Apparat, gegen den Apparat, weil der Apparat macht ja etwas, was er eigentlich nicht kann. Der Apparat ist dafür gebaut, dass er zweidimensionale Dinge einscannt und die darstellt, ja. Aber ich habe ihn benutzt als dreidimensionales und dadurch ergibt sich zwar eine fotografieähnliche Anmutung, aber es hat nichts mit Fotografie zu tun, genauso wie heute KI. Es hat gar nichts mit Fotografie zu tun in diesem Sinne, wenn ich Fotografie auf das beschränke, was ich, wenn ich sozusagen das Zentralperspektivische der Kamera, ja, wo da ein Bild ja durch eine Linse auf eine kleine Fläche gebracht wird und dann wieder vergrößert wird. Und das ist bei dem Scanner ja ganz anders. Das ist eine linienförmige Abtastung der Dinge. Und was vielleicht auch nochmal in der Fotografie natürlich ein Riesenprozess ist, spielt, ist das Licht, weil die sind alle gemacht ohne ein weiteres Licht, sondern es ist nur das Licht des Scanners. Und was das eben hat und was man dann bei denen sehr gut sieht, ist, dass es nur einen ganz, ganz kleinen Bereich gibt, der scharf ist, dafür aber sehr scharf ist. Ja? Und sobald es ein bisschen nach hinten geht, das sind wenige Millimeter, ja, werden die Dinge unscharf und werden sie dunkler. Das sieht man an vielen von diesen Motiven hier sehr gut. Und das Zentralperspektivische ist ja, seitdem du weißt das besser als alle anderen, ja, als Kunsthistorikerin, ist das absolut ästhetisch maßgebende Prinzip seit 500 Jahren, ja, oder seit 400 Jahren. Ne? Und für das, was Fotografie-ähnliche oder Abbildungen darstellt. Ne? Weil vor 1400, 1500 gab es ja dieses Zentralperspektive gar nicht. Wenn Sie in ägyptische Kunst gehen und so weiter, ja, wo die Dinge eben noch nicht in Zentralperspektive dargestellt sind. Und die Kamera Obscura, die auch schon länger bekannt war, aber sich dann so ab dem Mittelalter richtig durchsetzte, ist da eben das ganz maßgebliche Prinzip. Und die Arbeit spielt natürlich sehr stark damit, dass sie quasi das aufhebt. Und man, meiner Meinung nach, steht man davor und denkt, oh ja, schönes Foto, aber irgendwas ist doch anders. Ja, was ist denn los? Und dann kommt man vielleicht auf sowas wie hier und denkt, ja, das kann doch irgendwie, da fliegt das jetzt gerade da rum oder aber... Bei der Laus geht es schon nicht mehr.
Wir sehen gerade Stillleben von sehr, sehr, sehr schönen, besonderen Blumen, also eine leuchtende Pusteblume. Und da ist tatsächlich ein ganz kleine Feder dieser Pusteblume im Detail erfasst. Daneben ist ein riesengroßformatiges, fast Düsseldorfer Schule mäßig gerahmtes Scan eines giftigen Fingerhuts, der ja... digital, also in deiner Werkserie, der digital ist, auch ein botanischer Begriff genannt ist. Und da ist es tatsächlich so präzise, dass hier ein kleines Insekt erfasst ist, was man gar nicht weder auf der Pflanze noch beim Scannen wahrscheinlich, oder vielleicht hast du es gesehen, als du es gescannt hast, ich weiß es nicht, aber man sieht es eigentlich nicht.
Ja, das war heißt, in einer der Blüten versteckt. Ne? Das ist halt so eine Blattlaus und irgendwann ist die halt rausgelaufen und auf der Scheibe rumgelaufen und dadurch ist sie sozusagen auch sichtbar geworden.
Ewige.
Aber man sieht eben, dass die weder auf der Pflanze sitzt noch in der Luft fliegen kann. Insofern kann man über, wenn man jetzt forensisch Symbiot vorgeht, könnte man darauf kommen, dass es eben eine Scheibe ist, die dazwischen ist. Ne? Mhm.
Ja, an dieser Stelle mache ich hier für jetzt den ersten Punkt. Ich kann nur jedem empfehlen, das Gespräch in der kommenden Episode weiter zu hören. Danke fürs Dranbleiben. Die Ausstellung läuft noch bis zum 2. August in Gladbeck in der neuen Galerie Gladbeck. Ja, und wer mehr wissen will, der hört direkt jetzt im Anschluss den zweiten und dritten Teil. Habt ihr beim Zuhören eine Frage, dann teilt eure Gedanken super gerne mit mir und schreibt mir eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Ja, und wenn ihr eine interessante Veranstaltung habt zum Thema fotografische Bilder, Fotografie, KI, Fotophilosophie, Fototheorie und so weiter und so weiter, dann meldet euch auch gerne und wir schauen, was wir gemeinsam vielleicht sogar live vor Ort machen können. Auch hier eine E-Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, teilt sie mit euren Kollegen und Freunden, drückt auf Abonnieren und hinterlasst mir super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao, ciao und bis demnächst.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast.